Frisch aus der Nordsee kommt unsere heutige Folge vom digitalen Monat.
Es geht um den dauernden Kampf zweier Kräfte.
Nein, nicht Ebbe und Flut, sondern
Microsoft und Apple. Warum hat wer wen wirklich gerettet? Wer hat von wem Ideen geklaut?
Diesen Fragen gehen wir in dieser Folge nach.
Und weil ich an der Nordsee bin und Hannes auch unterwegs, ist es eine Live-on-Tape-Folge statt Real-Life.
Aber dafür als Special Guest,
Gadget-Inspektor, Wirtschaftsjournalist Thomas Kuhn ist mit an Bord. Also, leinen los!
So, wenn ich jetzt sage, unser Mackie ist dabei, dann hat das nichts mit einer amerikanischen Fastfood-Kette zu tun, sondern ich meine den Hannes, der sehr stark Macintosh getrieben ist. Und ja, wir haben den ehemaligen Tech-Inspektor, war damals so der Begriff. Mittlerweile sagst du es ja gar nicht mehr, den Thomas Kuhn. Hallo Thomas.
Grüß dich.
Wann hast du eigentlich diesen Gadget-Inspektor aufgegeben als Begriff?
Ehrlich gesagt, der ist fast unkaputtbar. Also den Account gibt's schon noch. Den habe ich mir damals bei dieser komischen Plattform, als sie noch Twitter hieß, angelegt. Da ich da aber nicht mehr nennenswert aktiv bin, nutze ich ihn nicht mehr großartig. Und wir haben halt in der Wirtschaftswoche auch so ein bisschen eine Justierung unserer Rollen vorgenommen. Ich bin zwar immer noch tatsächlich der Gadget-Mensch, aber ja, sag mal, die ganz intensive Produktberichterstattung ist da nicht mehr das, was von mir gefordert ist. Und deshalb ist dann auch der Gadget-Inspektor ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ich stelle aber fest, dass mich die Leute unter diesem Namen durchaus bis heute kennen und dass der Ruf auch weiterhin an mir heftet. Und ganz falsch ist er dann, ja nicht.
Dann würde ich sagen, die Saurier bieten hier mit dem Gadget-Inspektor einen Heimplatz an. Wann immer du möchtest als Gadget-Inspektor zuschlagen, mach es gerne bei den Digisauriern, dann freuen wir uns. Unser Thema ist aber tatsächlich ein historisches Digisaurier-Thema. Wir wollen über Microsoft reden und über Apple. Und das ist eine ganz eigene Geschichte. Was ist die älteste Story, Hannes, die dir einfällt zum Thema Microsoft-Apple?
Ich würde mal sagen, es geht beim Apple II los. Also da gab es, ich muss auch noch mal ein bisschen nachgucken heute, der hat tatsächlich zwei Basic-Versionen und die eine davon war Microsoft Basic. Die andere war irgendwas, was glaube ich irgendwie Apple selber gebastelt hatte, zumindest Apple eigene Programmierer gebastelt hatte. Es gab aber auch Microsoft Basic. Und von da an ging es dann natürlich kräftig weiter. Also dann kam ja, als der Mac dann vor den Türen stand, irgendwann auch Word und Excel auf dem Mac dazu. Ja, und die Hassliebe begann.
Thomas, was ist bei dir die erste Geschichte, die du im Kopf hast?
Also die erste Geschichte, die beide verbindet, ist im Grunde eine, die was mit meinem Studium zu tun hat. Da gab es in den mittleren 80er Jahren im Rechenzentrum der Universität Köln beide Maschinen und so ein bisschen so ein Wettstreit, welche denn die cooleren sind. Ich bin, auch wenn mir der Ruf vorauseilt, ein großer Apple-Hasser zu sein, bin das gar nicht. Einer meiner ersten Personal Computer war tatsächlich ein Apple IIe, wenn auch, was damals legal war, in einer nachgebauten Version. Darauf lief dann unter anderem auch AppleSoft Basic, um das Basic-Thema gerade kurz nochmal aufzugreifen. Freunde hatten später dann auch den ersten IBM-PC mit Microsofts Software, Betriebssystem darunter. Und es war dann immer so ein bisschen diese Diskussion, wer hat denn jetzt die coolere, die leistungsfähigere Maschine? In der Uni, wie gesagt, saßen sich damals schon die Fans, will nicht sagen unversöhnlich, aber doch mit einer großen Überzeugung gegenüber, dass sie jeweils auf der richtigen Seite saßen.
Ich glaube, die erste Geschichte, die Hannes und mich gemeinsam mit dem Mac verbindet, war der Tag, als wir in einem Computerladen arbeiteten in Würzburg und dort Beratung machten. Und die hatten exklusiv mit großem Trara irgendwie einen Macintosh sich besorgt. Und ich fand es sehr lustig mit dieser Oberfläche und sah dann diesen Mülleimer und habe dann das Betriebssystem da reingeworfen.
Christians Experimentierdrang, ja, was passiert, wenn man den Systemordner in den Mülleimer wirft? Da kommt ja bestimmt eine Meldung, dass das keine gute Idee ist. Gab es in Version 1.0 noch nicht, nein.
Also ich meine, ich kann
und dann, die Demo fiel aus am nächsten Tag.
Ich kann dann nee, bei das der kann Gelegenheit, ich machen. Die haben dann über, Die haben dann, Entschuldigung, die haben über Kurier haben sie dann irgendwie doch eine Diskette oder was besorgt. Mhm. Und wir konnten am nächsten Tag, weil das war zum Glück am Tag vor der Eröffnung von dem Computerladen, das war die Eröffnung von dem Computerladen. Mhm. Dann haben die irgendwie Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. ICE-Kurier, der brachte aus München dann nach Würzburg diese Ersatzdiskette. Und dann ging es. Und ich war ab dem Moment an dem Punkt, wo ich, wenn man ein Betriebssystem wegwerfen kann, ist das kein gutes System. Mein Gedanke. Aber du wolltest gerade was sagen, Thomas.
Ja, ich wollte nur sagen, das ging unter DOS natürlich auch. Ich habe während meiner Militärdienstzeit in einem Büro gearbeitet, in dem es damals schon ein IBM-PC gab, also auch Mitte der 80er. Da habe ich dann am Tagesende immer irgendwelche Protokolle aufräumen müssen und irgendwelche Sachen beseitigen. Und da war eigentlich der relativ einfache Vorgang, lösche das jeweilige Tagesverzeichnis. Ich habe das dann Dell Sternchen, Punkt, Sternchen eingegeben und einmal nicht aufgepasst, dass ich auf der Basisebene war, also C, Doppelpunkt. Mhm. Und dann habe ich ihn abgeschaltet und am nächsten Morgen war mittlere Panik.
Mhm. Ihr seht, lieber Generation Z, wenn ihr das jetzt alles hört, eure Welt ist heute an dieser Stelle ein Stück leichter, an anderen Stellen dafür nicht. Aber lasst uns noch ein Stück zurückgehen zu der Geschichte Microsoft und Apple. Und da ist es ja so, es ging los, da hatten die Apples ihren ersten Auftritt mit dem Apple I, glaube ich, sogar noch in dieser Homebrew Computer Club Struktur. Und Bill Gates war dort auch. Und ich glaube, sie haben sich sehr unterschiedlich verhalten. Was wisst ihr über diese Ur-Ur-Ur-Geschichte? Microsoft Strategie, Gedanken, Ideen und Behavior im Vergleich jetzt zu Apple?
Also du, lieber Christian, hast ja, glaube ich, eine Geschichte im Kopf. Ich weiß sie gerade nicht. Also ich habe auch Filme gesehen aus der Zeit, dass irgendwie, ich glaube, mit Altair hatte Microsoft seinen ersten Deal gemacht. Aber was jetzt genau zu diesem Zeitpunkt zwischen Microsoft und Apple gelaufen ist, klär uns mal auf.
Thomas, weißt du was? Also ich weiß jetzt auch nicht, worauf du Bezug nimmst. Ich weiß nur, dass die beiden einander ja kannten. Und durchaus auch zunächst mal gemeinsame Sache gemacht haben, in Anführungszeichen. Microsoft ja, wie Hannes vorhin schon gesagt hat, sogar eine ganze Weile lang im Betriebssystem für die Macs, also die, damals noch nicht die Macs, sondern die Apples, bereitgestellt hat. Aber was du jetzt speziell im Kopf hast, das müsstest du uns mal verraten.
Also es war folgendes, also die beiden hatten ihren Auftritt und Steven Wozniak war ja ein großer Fan von gebt allen alles und lasst sie einfach machen. Mhm. Und Steve Jobs, damals noch nicht ganz so marketinggetrieben, hat es bis zu einem gewissen Grade zugelassen. Und hat dann sozusagen den Leuten gesagt, ja, mach mal hier so das System aus, benutzt die Dinge, macht was. Also Steve Wozniak war eher so die Open-Source-Fraktion, würde man heute sagen. So, Bill Gates hat festgestellt, dass Dinge, die er produziert hatte, also geschrieben hatte, programmiert hatte, einfach von den Leuten in dieser Struktur Homebrew Computer Club und so einfach benutzt wurden. Woraufhin er einen legendären Brief schrieb an die Leute, in dem er ihnen erklärte, dass er sich fragt, wie es eigentlich sein könnte, dass sie kein Geld dafür bezahlen, weil das wäre doch die Arbeit von jemandem. Also diese grundsätzlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Companies, zumindest in der Anfangsphase, waren schon mal sozusagen sehr essentiell aus meiner Sicht Dinge. Und das, worauf ihr gerade angespielt habt, das ist natürlich sowieso eine Geschichte gewesen. Zuerst dabei sein, dann wieder weg sein. Also Hannes, du hast es, glaube ich, mal eine On-Off-Beziehung genannt, ne?
Ja, so in die Richtung geht's. Also nach diesem gemeinsamen Arbeiten am Mac und dem Bereitstellen von Windows, von Word und Excel hat Microsoft ja dann etwas gemacht, was Apple gar nicht lustig fand, nämlich hat Windows auf den Markt gebracht, was ja zu einer durchaus angespannten Beziehung zwischen beiden Firmen geführt hat, um es vorsichtig zu formulieren. Also Apple hatte Microsoft halt vorgeworfen, ihr habt uns das geklaut. Und Gates, wo er auch nicht ganz Unrecht hat, hat sich dann eher auf die Position zurückgezogen. Eigentlich haben wir es ja beide von Xerox geklaut. Also insofern, was haben wir jetzt so viel Schlimmeres getan als ihr?
Es gab die schöne Aussage, ich bin eingebrochen bei Xerox und wollte das klauen und stellte fest, ihr hattet es schon mitgenommen. Also das ist, finde ich, beschreibt das sehr schön.
Genau. Ein bisschen wie Monty Pythons irgendwie das Leben des Brian, wenn die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront gleichzeitig den Überfall machen und die einen sagen, ihr könnt ja nicht da sein, weil wir sind doch gerade da. Also so ein bisschen klang das, wobei diese Geschichte mit dem alle haben geklaut ist schon wahr. Wir haben damals, ich weiß noch, in Neues eingeladen, den Konrad Kujau, der Name sagt euch vielleicht doch was, das war der Fälscher der Tagebücher, und haben den gebeten als Experten für Kopien, weil der hat ja auch zum Beispiel berühmte Maler kopiert, zu sagen, ist das, also Windows, eine Kopie von dem, was Apple da gemacht hat? Und sein Urteil wurde ziemlich deutlich, das ist definitiv eine Kopie. Was nicht schwierig war, weil sie ja alle, wie wir gerade gesagt haben, vom selben kopiert haben. Aber Thomas, wie hast du denn von der Wirtschaftsseite diesen Disput damals rund um Windows und Betriebssystem und beziehungsweise Oberfläche wahrgenommen?
Also ich, zu meinem Hintergrund, ich habe Mitte der 80er mein Abitur gemacht, habe dann in den späten 80ern studiert, Mitte der 90er angefangen für den Handelsblatt Verlag zu arbeiten und kümmere mich seitdem um eben diesen Bereich IT. Insofern habe ich den Disput darum, wer jetzt bei wem was klaut, zunächst mal als ein faszinierter Computer-Nerd, der ich in der Zeit war, betrachtet. Und ich fand das in einem gewissen Maße unterhaltsam. Und es war im Grunde ja auch der Beleg dafür, da kommt jetzt der Ökonom wieder durch, dass Wettbewerb das Geschäft ja nach vorne bringt, dem Kunden Vorteile. Denn natürlich waren beide Parteien bemüht, sich dann eben doch wieder durch Innovationen im Produkt Vorteile gegenüber dem Wettbewerber zu verschaffen. Also der Ur-Mac war ja ein Schwarz-Weiß-Gerät. Das war schick. Ich stand mit großem offenem Mund auch als junger Mensch und ein Student davor und habe mir überlegt, so viel Geld verdienst du nie, um dir mal so eine Maschine zu kaufen. Aber es hatte halt Limitationen. Und dann an der Universität gab es dann Windows in den ersten Versionen. In der zweiten wurde das dann plötzlich farbig. Ich habe das einfach sehr interessiert als Vorteil für die Kundschaft erstmal verfolgt.
Aber wie würdest du sagen, ich meine, im Lauf der Jahre hieß es ja immer, gut, Windows ist einfach das schlechtere Mac, sozusagen im Sinne von eben optisch. Wann hast du das Gefühl gehabt, Thomas, dass das doch vielleicht nicht so ist?
Ich kann mich jetzt outen und könnte sagen, das bessere Betriebssystem war ohnehin OS 2 oder OS halbe. Also das, was IBM ja dann irgendwann nochmal gebaut hat, um sich von der Microsoft-Welt zu separieren. Das war sicherlich zu der Zeit, als es rauskam, das beste Betriebssystem, technisch gesehen. Mhm. Ich würde mal behaupten, dass sich Microsoft, was Stabilität, Robustheit, Konzept des Multitasking angeht, mit, naja, NT ungefähr auf also Windows NT auf ein Niveau begeben hat, dass das Business robust war. Und das war sicherlich, das hat sicherlich an der Stelle spätestens die Robustheit des Mac OS erreicht und hat dann auch tatsächlich mit Windows NT dafür sorgen können, dass OS halbe nicht mehr viel Platz im Markt bekommen hat. Also das würde ich sagen, ist so der Zeitraum gewesen, an dem sie technologisch pari waren.
Hannes, was würdest du sagen? Also du hast nur reingeguckt, ich weiß, aber...
Also es kommt jetzt, glaube ich, ein bisschen darauf an, was man genau als Grundlage nimmt. Also was die technische Stabilität betrifft, da gebe ich Thomas völlig recht. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, also so, seit 94 war ich ja dann bei der Motorpresse, bei der Connect-Redaktion dabei und es gab eigentlich von Anfang an die Redaktion und die Grafiker, die total in ihre Macs verliebt waren und die IT-Abteilung, die diese Dinger einfach loswerden wollte, weil die Windows-PCs einfach viel günstiger waren. Und man irgendwie nur eine statt zwei Plattformen administrieren hätte müssen. Und da standen wir wirklich geschlossen im Büro des Chefredakteurs, um für unsere Macs zu kämpfen und zu sagen, also wenn ihr jetzt hier irgendwie alles mit Windows vollpflastert, dann sucht euch neue Redakteure. Und das hat auch zu diesem Zeitpunkt funktioniert. Insofern würde ich den Zeitpunkt, wo, also ich sag heute auch, dieses Mac und Windows sind so wahnsinnig unterschiedlich, das ist ein Stück weit überholt. Ich würde das aber eher so bei Windows 7, vielleicht sogar erst Windows 10 festmachen. Also da war es dann wirklich so, dass du nicht mehr sagen kannst, Ein Windows ist einfach für DTP, für Grafik so viel schlechter als ein Mac. Vorher war das, also 95 und Windows 2000 war das schon noch, waren das zwei Welten im wörtlichen Sinne. Ja.
Es ist interessant, wie ihr beides beschreibt, weil beim Thomas ist dieses Business Robust, Windows NT, was ja an sich erstmal kein großer Erfolg war. Bei dir ist es dieses Thema 7 oder noch mehr irgendwie, dass es nicht mehr zu unterscheiden ist, wenn man Grafik damit macht, also Bilder, weil du ja auch sehr stark aus dieser Ecke dann bis zum gewissen Grade kommst. Bei mir ist es tatsächlich ein ganz anderer Moment, nämlich sehr stark anwendergetrieben. Das war bei mir Windows 95. Mhm. Das war der Moment, wo ich aufhörte, neidisch auf den Kollegen mit seinem kleinen MacBook zu gucken, der ein bisschen Töne machen konnte, farbig war, bunt war, relativ flott arbeiten konnte. Weil wir hatten damals mit dem Marc Stöcker, das war ein Kollege, mit dem ich zusammen Filme gemacht habe für Neues, und der hatte halt immer so ein MacBook, immer. Der war auch ein völliger Apple-Mensch. Und dieser Marc Stöcker hatte halt immer große Freude, mir zu zeigen, wie lustige kleine Dinge der Apple da so konnte. Und mit Windows 95 fingst du plötzlich an, solche Dinge, also Spielereien auch machen zu können. Und es war auch definitiv eines der stabileren Systeme vergleichsweise, muss man ganz klar sagen. Da hat Microsoft dann weiter später nochmal einige Klöpse gehabt, irgendwie, ich sag nur Vista und so. Aber vom Prinzip, muss man ganz klar sagen, war für mich Windows 95 dieser Change Point. Also jeder von uns hat offensichtlich da eine andere Sicht auf diese Welt, je nachdem aus seiner Perspektive. Aber die Frage ist, dass man überhaupt in diesen Streit kam, den kannten wir alle ja nur von noch früher, nämlich von Atari contra Commodore oder so, ja. Hat der damit zu tun, dass die, glaubt ihr, dass damit zu tun, dass die beiden Chefs sich auch nicht wirklich mochten, sondern wenn es hochkam, mal respektierten?
Also, ich glaube, sie mochten sich sogar mal. Also mal und dann lange nicht und dann irgendwann mindestens der eine den anderen dann auch wieder. Ich würde das so sehen. Der Wettbewerb war natürlich stark von Personen geprägt. Logisch. Mhm. Also Apple war, bis man ihn da rausgeschmissen hat, eine Jobs-Company. Microsoft war, wenn man sich anschaut, wer von den Gründern am Ende noch übrig geblieben ist, lange eine Gates Company. So, da ist nichts passiert, im einen wie im anderen Falle, ohne dass der Chef genickt hätte. Aber ich glaube, man darf es nicht darauf verkürzen. Wir haben, und das ist interessant, weil wir das gerade so unterschiedlich betrachtet haben, wir haben ja in der Mitte der 90er Jahre so diesen Tipping Point gehabt, in dem Computer tatsächlich massentauglich wurden oder breitentauglich. Ich will jetzt nicht von der Masse reden, aber von der Breite. Und da ist sicherlich der Mac ein Wegbereiter gewesen, und da ist aber am Ende Windows die demokratisierendere Plattform gewesen. Wir dürfen uns nichts vormachen. Das Programm ist verkauft worden, aber Microsoft hat sehr achselzuckend zugeschaut, dass es in Massen raubkopiert worden ist und hat das auch gar nicht weiter großartig verfolgt. Und damit hat es eine Reichweite bekommen und eine Marktdurchdringung, die, wenn man es zu den klassischen Vertriebsmodellen von Computern in der Vergangenheit, in der Zeit vorher vergleicht, die man ja mit den anderen Geschäftsmodellen überhaupt nicht hätte erreichen können. Ja? So. Und das ist, glaube ich, der Grundtrend gewesen, der beides bewegt hat.
Das heißt, Raubkopie als Geschäftskonzept für eine Zeit lang?
Ja. Also man könnte es auch als Freemium-Modell heute bezeichnen. bring es erstmal in die Breite und lebe davon, dass am Ende doch genug Leute kommerziell lizenzierte Systeme kaufen, weil alle Nutzer erstmal darauf sozialisiert sind und jeder Geschäftskunde am Ende doch nicht dran vorbeikommt, ein lizenziertes Betriebssystem zu kaufen.
Oder geh irgendwann hin und sag, ihr braucht jetzt übrigens eine telefonische Freischaltung für eure Software oder einen Keycode, den ihr ewig lang eingeben müsst. Ja. Sonst geht nämlich auch nichts mehr. Das war
Aber auch dann musst du die Leute ja alle erstmal an der Angel haben.
Ja, ja. Hm. Ja, fand ich, also, aber sie haben dann wirklich schon noch mal die Daumenschrauben angezogen. Es war nicht die Frage, bleiben genug übrig, sondern sie haben dann schon eine ziemlich klare Struktur gemacht. Wobei, das war auch eine Zeit, wo ich dann das Gefühl hatte, Steve Jobs wird auch immer ein bisschen schräger. Also, dass er immer schon schräg war, wissen wir ja. Aber der fing dann irgendwie an, so Gedanken zu machen, wo ich mich manchmal frage, heute wäre das ein Elon Musk geworden, wenn er weiter so hätte agieren können, weil er wirklich, dass seine Ideen damals vom Marketplace bei Apple, also Apple Store und so, wer darf da was draufladen und sehr starke Restriktionen und so, das ging für mich schon in so eine Richtung, oder? Hannes?
Jetzt bist du aber eher so in Richtung 2009, 2010 unterwegs. Ja. Also ich würde gerade noch kurz einen Augenblick Mitte der 90er bleiben, weil ich mich immer so gefragt habe, wo kam eigentlich diese Animosität zwischen den Usern her? Also letzten Endes gilt ja Leben und Leben lassen und ich hätte eigentlich auch damals und sehe es heute genauso, wenn Leute mit Windows glücklich sind, dann macht doch irgendwie, solange wir mit unseren Macs arbeiten können. Das Problem war, glaube ich, wirklich, also wir haben ja gerade du und ich oder wir alle haben ja erlebt irgendwie, Beispiel Amiga, ein gutes System muss nicht auf dem Markt überleben, nur weil es ein gutes System ist. Und gerade also zu der Zeit, wo es Apple dann eben wirtschaftlich immer schlechter ging, war halt wirklich so ein bisschen auch die Sorge, geht dieses schöne, durchdachte, stylische System jetzt vor die Hunde, weil die anderen wirtschaftlich einfach so viel erfolgreicher sind. Und das ist, glaube ich, so eine der Triebfedern gewesen, warum es halt auch so ein gewisses Feindbild in Richtung Microsoft aus der Apple-Welt herausgab.
Und auch umgedreht, logischerweise, weil beide Seiten sich ja irgendwie gegenseitig irgendwie die Butter auf dem Brot nicht gönnten, ne?
Ja, das ist ja irgendwie, ihr Elitären haltet euch für was Besseres, weil euer Rechner doppelt so teuer ist und so weiter. Klar, das ist dann natürlich auch noch ein Aspekt, klar.
Ja, der Satz im Büro war ja oft, ja, der Mac, das ist was für Grafiker irgendwie. Mhm. Aber die These, die Hannes da aufstellt, die finde ich eigentlich durchaus gerechtfertigt. Hast du diesen Kampf überhaupt erlebt bei euch in den Büros oder war das bei euch gar nicht so ein großes Thema, Thomas?
Es gab diese zweigeteilte Welt, ne? Also Layouts wurden auf Mac-Maschinen gebaut. Was aus meiner Sicht einerseits was mit der sehr guten Hardware zu tun hatte, andererseits auch damit, dass die entsprechenden Programme lange Zeit eben speziell für die eine oder für die andere Plattform geschrieben worden sind. Und da war es halt so gesetzt. Was man nicht vergessen darf, ist, dass, deshalb sprach ich vorhin auch von NT, dass damit eine sehr gute oder erstmals im Grunde eine unternehmerische Manageability für Rechnerplattformen überhaupt Einzug in diese Systeme gehalten hat. Also sowas wie halt zentrales Verwalten der Rechner, zentrale Identitätsmanagement und so Zeugs, was aus meiner Sicht eben ein smarter Schritt der Windows-Verantwortlichen war, wirklich zu sagen, wir bringen hier an, also Features, die man halt, wenn überhaupt, aus der Großrechnerwelt kannte, also Identitätsverwaltung und so weiter, auch auf die PC-Ebene runter. Und das war was auf Apple-Seite eben nicht so im Fokus war. Ja, da hast du gesagt, gut, unsere Stärken sind halt woanders. Und das hat eine Weile gebraucht, bis denen bewusst geworden ist, dass sie da ein klares Defizit haben. Dafür hatten sie halt, wie gesagt, ihre kreative Stärke woanders. Auch so Features wie Stifterkennung oder Zeichnung oder das ganze Zeugs ist bei Microsoft eben dann erst nachträglich adaptiert worden.
Also dieses Gefühl von Nachahmen bei Microsoft in Richtung Apple war schon auch durchaus nicht unbegründet, finde ich persönlich. So sehr ich jetzt auch so meine Gedanken rund um Steve Jobs hatte. Aber eine Sache, die ich ganz interessant finde, es kam dann ja irgendwann, also Steve Jobs kam zurück und wir hatten dann diese bunten Macintosh-Dinger, diese bonbonfarbenen Dinger.
IMAX.
IMAX. Ich hatte das Gefühl, die Rückkehr von Steve Jobs sorgte auch dafür, dass plötzlich wieder dieselbe Gruppe von Menschen versucht, also Steve Jobs wollte raus aus dieser Ecke, nur Grafiker und sowas in dem Dreh, wollte stärker in einen Massenmarkt. Da war Bill Gates und sagte, was wollt ihr eigentlich hier? Hat es diesen Streit dann im Prinzip erstmal beflügelt, weil Steve Jobs wieder da war?
Wenn ich mal darf, Das war ja im Prinzip alles zeitlich einhergehend damit, dass Microsoft ja schon zur Rettung gerufen wurde. Also Steve Jobs Rückkehr, ich glaube, da waren wenige Wochen dazwischen, bevor dann diese Keynote stattfand, die da sagte, und jetzt investiert Microsoft in Apple und rettet den Laden. Und ich glaube, vieles von dem, was du auch so wahrgenommen hast, hatte natürlich auch damit zu tun, dass die gesehen hatten, wir sind gerade quasi irgendwie dem Tod von der Schippe gesprungen und dass natürlich man in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr noch drauf geguckt hat, profitabel zu sein und einfach genug Kohle zu verdienen. Ne?
Um dann nochmal kurz die Ökonomie reinzuschmeißen. In dem Jahr, in dem Microsoft sich beteiligt hat, war es ja so, dass Apple $1 Milliarde verbrannt hat. Mhm. Und rückblickend heißt es, sie hätten noch Geld für 90 Tage gehabt. Und es war ja nun nicht nur so, wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste es 1997 gewesen sein. Mhm. Es war ja nicht nur so, dass sozusagen Apple ins Trudeln geraten ist in der Zeit, sondern Microsoft hat ja auch zunehmend schwereres Fahrwasser gehabt. Und die beiden, die sich da in einer anerkennenden Animosität, möchte ich es mal nennen, verbunden waren, hatten ja ein gemeinsames Interesse am Überleben der Company, also ein Überleben von Apple. Insofern, ich kann mir das gar nicht, also ich stelle mir das immer vor, wie sind die zueinander gekommen? Hat der eine den anderen angerufen oder im Brief geschrieben, in der Zeit, ne, E-Mails und WhatsApp und alles das, was heute so an schnellen, einfachen Kommunikationswegen existierte, gab es ja gar nicht. Also die müssen schon irgendwie der eine den anderen, der andere den einen zu Hilfe gerufen oder sich zu Hilfe gedacht haben. Dann müsste irgendeiner halt sozusagen diese Brücke wieder aufgebaut oder das Tor heruntergelassen haben, damit die mal sagten, hey, wir haben da eigentlich beide ein Common Interest.
Mhm. Wobei, als Retter hätte ja auch Larry von Oracle auftreten können. Aber irgendwie wollte Steve Jobs das am Ende irgendwie dann doch nie. Und ich glaube, man musste erst noch mal sagen, diese Veranstaltung, von der wir reden, die war im August 97, ist legendär, weil sie in dem, was passiert und dem, wie es inszeniert war, legendär war. Hannes, vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben, weil du weißt ja, wie das war.
Ich saß nicht drinnen, im Gegensatz zu späteren Apple-Keynotes, aber ich habe mir natürlich die Videos angeschaut. Wir reden ja auch von einer Zeit, wo du sowas nicht per Streaming verfolgt hast, sondern mit viel Glück dann irgendwann mal eine Movie-Datei irgendwo runterladen konntest, um dir das dann im Nachhinein anzuschauen. Und es war eine dieser damals auch schon formal relativ klassischen Apple-Keynotes, Steve Jobs auf der Bühne, Entwickler, Journalisten, anderes Publikum im Saal vor ihm. Und ikonisch war der Augenblick, wo er Bill Gates zugeschaltet hatte, in einer Live-Videoschalte, die vermutlich damals über einen Satelliten lief oder so, weil wie gesagt, über Internet hat man das, glaube ich, noch nicht so wirklich stabil hinbekommen zu der Zeit. Und man hat dem Video damals schon angesehen, es wurde später dann aber noch ein bisschen stärker auseinander analysiert. Es sah halt wirklich ein bisschen so aus, wie das, was Apple 1984 in seinem Werbespot für den Mac gemacht hatte, nämlich, dass da irgendwie ein großer Kopf auf einer Leinwand sitzt und runterpredigt und alle hängen ihm an den Lippen. Und ich glaube, das war kein Zufall. Also das war ein Stück weit natürlich auch beabsichtigt. Ja, und dann kam eben diese Ankündigung, hier ist Bill und wir werden jetzt $150 Millionen in Apple investieren, um euch zu retten oder wie auch immer er es damals genau verkauft hatte. Und das hat natürlich in dieser vorhin ja schon beschriebenen Animosität ja durchaus für stockenden Atem in diesem Raum gesorgt, weil das jetzt irgendwie die dunkle Seite der Macht zur Rettung kommt, das war nicht so unbedingt erwartet.
Ich glaube, wenn sie Steve Jobs, Bill Gates auch noch so ein schwarzes Häubchen aufgesetzt hätten wie Darth Vader, hätten alle I'm your father oder so, das wäre interessant.
Dem Emperor, da gab es doch ähnliche Szenen in Star Wars irgendwie.
Emperor. Genau. Also worauf ich raus will, ist tatsächlich, das ist, ich habe auch das Gefühl, das war eine Inszenierung. Es war ein, wir wollen nicht, aber wir müssen halt in irgendeiner Form. Und jetzt kommt der Punkt, den Thomas vorhin angedeutet hatte, mit dem Punkt, auch Microsoft war im schweren Wasser, nicht finanziell, da ging es denen gut, sondern aus anderen Gründen.
Ne? Ich habe mir das auch angeschaut und ich war, wie soll ich sagen, ich war sehr positiv eigentlich überrascht, wie Gates da auftrat. Weil das war so Common Knowledge, die Companies mögen sich nicht, die Leute können nicht miteinander. Und ich habe mir dieses Video das ein oder andere Mal angeschaut und ich fand Gates eigentlich also für seine Verhältnisse ausgesprochen empathisch. Also er hat sich äußerst anerkennend über Apple und über die Bedeutung von Apple und die Innovationskraft geäußert. Und man muss ja wissen, dass Bill Gates ist ja erst auf seine alten Tage ein Empath geworden. Das war ja ein zutiefst kommunikatorisch verklemmter Mensch. Also den konntest du im Grunde in einer Techie-Umgebung konntest du den sehr entspannt sehen. Wann immer er öffentlich werden sollte, hat jeder Satz ihm quasi förmlich wehgetan. Und in dieser Präsentation fand ich ihn eigentlich überraschend locker und wohlwollend. So, das noch kurz hinten drauf. Mhm. Du hast mich gefragt, was war sozusagen das Microsoft, die Microsoft-Komponente? Da bin ich wieder bei Gates. Gates hat sich und sein Unternehmen immer als eine Startup-Company gesehen. Eine Disruptionsfirma, die klassische Computerwelt im Grunde challenged und neue Form von Computerei etabliert, nämlich die Idee sozusagen Computer at your fingertips, ein Rechner auf jedem Tisch, bei allem, was du tust. Und das war natürlich, seit es die Company gab, seitdem sie wuchs, der Gegenentwurf zum Mainframe-Rechner-Konzept der Großkonzerne. Die waren Microsoft, also Gates hat Microsoft immer als ein Startup gesehen, selbst als das Startup schon quasi Monopolist war. Das hat dann später dazu geführt, dass der Laden fast zerschlagen worden wäre. Auf jeden Fall ist denen irgendwann klar geworden, wenn wir so weitermachen wie bisher, sind wir der lebende Beweis des Monopolismus, weil es nämlich keinen Wettbewerber mehr gibt. Und wenn es keinen mehr gibt, dann geraten wir nun wirklich unter Druck der Regulierungsbehörden. Und insofern war das am Leben erhalten des prominentesten und reichweitenstärksten PC-Wettbewerbers durch das Verhindern der Pleite natürlich auch eine Form der Lebensversicherung für Microsoft. Und 150 Millionen, ja, die hätte ich auch gerne, waren jetzt für das Unternehmen aber im Grunde Portokasse. Ja, so haben sie sich also für wenig Geld den Wettbewerb erhalten.
Mhm. Das ist ein interessanter Aspekt, weil das könnte auch die von dir empfundene große Empathie von Bill Gates bei der Schalte deutlich machen, weil er natürlich gesagt hat in dieser Schalte, wie wichtig und wie gut und wie großartig Apple ist und wie groß es eigentlich auch ist, was natürlich alles ein Stück weit der Übertreibung auch hilft, weil man dann sagen kann, und ich sag ja, dass wir auch nur klein sind als Microsoft, also insofern ist diese Empathie vielleicht auch sogar daherkommt. Dabei fällt mir ein, ich weiß nicht, ob ihr also Hannes, wir beide waren damals in Las Vegas, ob du da auch was, Thomas. Es gibt eine, wie ich finde, persönlich legendäre Keynote von Bill Gates, wo er das erste Mal den Steve Jobs machte auf einer Bühne. Es war ein Ellison Theater, so hieß das Ding. Und es ging um die Vorführung einer neuen Art Information at your fingertips, Word mit Karl Klammer und all dieser Kram kam da irgendwie. Und zwar anhand einer interaktiven Story. Bill Gates war auf der Bühne und versuchte auch darstellerisch irgendwie mit Menschen zu reden, die eigentlich nur als Video da waren. Da hatte ich das erste Mal Gefühl, jetzt wollen die sowas machen wie Apple auch. Hattet ihr das auch oder sagt ihr, das haben die ja immer schon gemacht, ich habe es noch nicht gesehen?
Ich kann mich erinnern, ich glaube, wir saßen wirklich beide zusammen drin, das war auf einer Comdex, soweit ich mich erinnere. Und für mich war es das erste Mal, Bill Gates so zu erleben. Wenn er auf irgendwelchen anderen Bühnen vorher stand, habe ich es zumindest nicht mitgekriegt. Wie gesagt, das war ja auch noch eine Zeit, wo du es nicht alles immer per Klick im Streaming angucken konntest. Klar, Steve Jobs hat natürlich irgendwo auch formal und von der ganzen Inszenierung her einfach da gewisse Standards gesetzt, die viele andere kopiert haben. Also auf einmal tauchten ja auch irgendwelche Nokia-Manager auf irgendwelchen Bühnen auf und erzählten, wie innovativ doch jetzt irgendwie die neueste GSM-Handy-Generation ist oder was auch immer.
Ja, stimmt. Aber du hast auch 30 Espresso erlebt. Wie war es bei dir, Thomas, bei dieser PK?
Ich meine, wir müssten bei der gleichen Veranstaltung gewesen sein. ist nicht ganz unwahrscheinlich. Vielleicht saß ich eine Reihe weiter hinten. Das war so ein Aha-Effekt, kann man es auch nennen. Ja, also ich habe Bill Gates relativ früh kennengelernt, habe ihn immer wieder getroffen und man hat schon mitbekommen, dass der Mann an sich gearbeitet hat oder andere an ihm gearbeitet haben. Und es war dann schon klar, dass er als Aushängeschild der Company natürlich das Produkt auch personalisiert hat. Ne? Ich weiß, das ist mal, da haben sie dann irgendwie Computerspiele für Windows 95 vorgestellt und da stand er dann mit irgendeinem Offroad-Motorradfahrer auf der Bühne, der eine Gaming-Version von dem Computerspiel für Windows 95 vorgestellt hat, und Gates sollte dann mit so einem Controller das Motorrad durch die Landschaft fahren. Das sah in der Simulation schon ziemlich gut aus. Es hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil Gates irgendwie den Controller nicht bedienen konnte. Jedenfalls das Motorrad flog ständig irgendwie von der Piste. Und irgendwann sagte der Motorradfritze dann, ey, Big G, I think you better cling to your computer systems. Dann gab der das zurück. Also da war das mit der Lockerheit noch nicht ganz angekommen. Das wurde später besser.
Ja, aber grundsätzlich glaube ich schon auch, dass dieses Gefühl, dieser an sich arbeiten müssen, auch getrieben war. Natürlich, da ist ein Steve Jobs und immer mehr von den Managern gehen in dieser Art und Weise sozusagen in die Bütt. Also musste Bill Gates auch, also mein erste Begegnung mit Bill Gates war ein Raum in Frankfurt tatsächlich auf der Buchmesse. Und das war ein sehr kleiner Raum. Da waren auch gar nicht so viele Leute da, obwohl es schon eine wichtige Company war. Und primär haben wir Bill Gates gesehen als einen Menschen, der da stand, der redete und der primär so machte. Das war nämlich so eine typische Bewegung, dass er eine große Brille immer zurechtrückte, und das war's. So, und wir waren ihm wirklich hautnah, wir haben auch gesprochen miteinander. Das war ein Mensch, der konnte gut in einzelnen Gruppen und mit einzelnen Menschen, aber vor so einer großen, und die war gar nicht sehr groß, diese Gruppe nicht, ihn dann zu erleben in Allison's Theater bei diesem Event war für mich schon auch ein Stück Aha. Und ich glaube, ein Stück weit war immer dieses Gefühl, es gibt halt welche, die können das besser, und das fand Bill Gates, weil er immer gerne Dinge möglichst perfekt machen wollte, glaube ich, nicht so cool, hat bestimmt auch ein Stück weit es angeheizt. Ich würde gerne zum Schluss noch auf den Punkt kommen, den ich vorhin schon mal kurz angetextet habe, nämlich diesen Gedanken, was wäre, wenn ein Bill Gates, der hat sich ja dann selbstständig zurückgezogen, der hat dann Steve Ballmer übergeben, ein Steve Jobs hat dann nicht mehr weitermachen können, Krankheit und dann Tod. Was wäre, wenn die beiden heute noch so da wären? Wer von den beiden wäre eher der Elon Musk-Typ, den wir gerade erleben? Was glaubt ihr?
Also ich würde der These widersprechen, dass sich Jobs zu einem Elon entwickelt hatte. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass Steve Jobs halt irgendwo so dieses, er sprach ja immer von the intersection of the liberal arts and technology. Also für ihn war ja, dankenswerterweise hatte er in seiner Highschool einen Typografiekurs mitgemacht und der hat ja ganz massiv den Macintosh irgendwie geprägt und auch dafür gesorgt, dass es da eben schon einen Kalligrafiekurs, genau. Und aber daher hat er Ahnung von Typografie und wusste eben, da gibt es sowas wie Abstände zwischen den Buchstaben und die müssen ein bisschen unterschiedlich sein, je nachdem, welche Buchstaben da aufeinander folgen, was Windows zu dem Zeitpunkt eben noch nicht konnte. Das war so einer der Knackpunkte, warum man sagte, der Apple ist einfach die bessere Plattform für Typografie und für DTP und so weiter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein, ja, also interessant wäre, wäre ein Steve Jobs auf eine Inauguration von Trump gegangen oder nicht, so wie es Tim Cook ja, ich denke, schon zähneknirschend getan hat, aus nachvollziehbaren Gründen. Ja, das ist arg Spekulation. Wäre die Welt überhaupt dieselbe, wenn Steve Jobs da noch irgendwie drauf Einfluss gehabt hätte? Ich weiß es nicht.
Was denkst du, Thomas? Ich glaube auch nicht, dass einer von beiden wirklich diesen zerstörerischen Ansatz irgendwie also nicht im Sinne einer gesellschaftszerstörerischen Wirkung und schon auch nicht einer wirtschaftszerstörerischen Wirkung in sich hätte. Es ist unbestritten, dass Jobs der Produktperfektionist immer geblieben ist, mit einem enorm hohen Anspruch an Qualität. Qualität auch auf Kosten, also zu Lasten der Geschwindigkeit, Also lieber später als schlecht und Microsoft eher lieber schneller als, also lieber halb gut als zu spät. Das sind so, ich sag jetzt mal, die unterschiedlichen Grunddenken, die vielleicht auch hinter beiden Top-Managern gestanden haben. Aber dass einer von beiden in irgendeiner Form sich so auf die Seite der dunklen Macht tatsächlich gestellt hätte, glaube ich eher nicht. Und also ich kann mir, ich weiß es nicht. Also der Case Gates ist eindeutig. Wir wissen, dass er nach dem Rückzug, der, ich sage jetzt mal, ein Halbfreiwilliger vielleicht war, sondern von der Erkenntnis getrieben war, dass eben auch das Überleben der Company nicht nur das Wachstum, sondern auch das Überleben der Company an einer Person hängen wird, verstanden hat, dass seine Person zu sehr mit dem Negativ-Image verbunden war und er gesagt hat, dann übergebe ich lieber mal an einen weniger Verbrannten und das dem Mega-Verkäufer Steve Ballmer überlassen hat und er dann auch seine Rolle neu definiert hat. Er hat das gemacht, was ihm sehr lag, nämlich sich in die technischen Details zu versenken. Und ich habe ihn in den frühen 2000ern mal zu einem Interview gesprochen. Da sprachen wir noch über irgendein neues Office oder so und plötzlich fing er an, davon zu erzählen, dass die großen Herausforderungen doch nicht seien, ob jetzt irgendein Office-Paket ein bisschen besser oder ein paar Mal, tausendmal mehr sich verkaufe, sondern dass es zu wenig Wasser für die Menschheit gäbe und zu wenig Medikamente für Kranke und zu viele Krankheiten sich nicht lohnten, medikamentös behandelt zu werden, weil für die Pharmaindustrie nicht genug Geld abfalle. Und ich habe gedacht, wovon reden wir hier eigentlich gerade? Ja, wie gesagt, es war eigentlich so ein Office-Launch. Und dann ist mir nach seinem Rückzug und dann auch dem Rückzug vom Chief Software Architect sehr deutlich geworden, dass der Mensch eigentlich eine andere Agenda sich angeeignet hat, aus welchem Grund auch immer oder ob sie ihn immer schon betrieben hat. Und in dem Maße, in dem er sich dort neu erfunden hat, ist er auch als in seinen Auftritten ganz neu geworden. Der ist heute ein unterhaltsamer Redner. Er macht Witze, er lächelt. Seine Welt ist nicht mehr die des harten Kapitalismus, da hat er seinen Teil dazu beigetragen. Ich glaube, dieser Grundgesetzsatz Eigentum verpflichtet, der steht nicht in der amerikanischen Verfassung, aber den hat er verinnerlicht. Insofern würde ich ihn da auf jeden Fall schon mal von Musk deutlich separieren.
Okay. Ich möchte allerdings auch noch, wenn ich kurz darf, Christian, dem Eindruck entgegenwirken, dass ich jetzt irgendwie nur, weil ich gerne Apple-User bin, auch der bedingungslose Jobs-Fanboy bin. Es ist ja bekannt, dass er ein ausgesprochen unangenehmer Chef war, dass er irgendwie im Zweifelsfall im Rahmen einer Aufzugfahrt Leute entlassen hat und so weiter. Was wiederum einzahlt auf das, was Thomas gerade sagte, diesen absoluten Perfektionismus, mit dem er halt auch viele Menschen in seinem Umfeld komplett überfordert hat und wo er auch im Zweifelsfall bereit war, für das perfekte Produkt auch über Leichen zu gehen. Das ist sicher auch ein Aspekt. Ne?
Aber eben nicht, also das ist jetzt sozusagen, das ist produktgetrieben. Ja, das ist nicht der Anspruch gewesen, ich definiere eine Gesellschaft neu.
Ja, das ist richtig.
Und diesen Perfektionismus hat ja beispielsweise ein Elon Musk auch nicht. Ne? Wenn man sich anschaut, der folgt da seiner persönlichen Agenda und lässt sein Autounternehmen technologisch vor die Hunde gehen, das ist gar ist im Grunde völlig nebensächlich.
Ja gut, er sucht ein neues Spielzeug offensichtlich, aber andere Geschichte, eigenes Thema, können wir ein andermal gerne diskutieren und freue ich mich auch drauf. Aber zwei Dinge, also für mich war es ja wirklich so, ich war am Anfang wirklich ein großer Apple-Fan. Ich fuhr nach Amerika, ich hatte mit denen die ersten Termine, habe dort die Leute kennengelernt, habe ihn kennengelernt und war eigentlich sehr begeistert. Da war ich ganz junger Autor sozusagen. Und dann hat sich das halt in eine Form entwickelt, die für mich so einen Anspruch hatte, der mir irgendwie nicht mehr zusagt. Ich habe Apple nie nicht gemocht, aber ich habe sie auch nicht geliebt. Und es war mir dann am Ende des Tages sozusagen egal. Und am Ende muss ich sagen, pragmatisch meine Entscheidung für Windows war, das habe ich halt gewusst, wie das geht. Und beim Mac hänge ich immer noch da, wenn ich versuche, was zu tun, weil ich einfach was anderes gewöhnt bin, wie wenn jemand vom iPhone auf dem Android umsteigt. Also ich glaube, es war diese Mischung aus Dingen, die bei mir eine Rolle spielten. Aber spätestens, wie gesagt, dann, als dieses Thema mit dem Marketplace, also mit dem App Store kam und dieser Punkt, dass es Ansätze gibt zu sagen, welche Filme dürfen da drauf sein, welche Filme dürfen da drauf nicht sein und diese ganze Sache, da fing es für mich an, so das erste Mal mir meine Gedanken zu machen, da wussten wir alle von Elon Musk noch nichts, aber da fing ich an, mir Gedanken zu machen, Thomas.
Weil du gerade von Videos sprichst, es gibt ja, ich habe ja vorhin gesagt, Apple stand der Bankrott kurz vor der Türe. Microsoft hatte massiven massiven regulatorischen Druck. Es gibt ja noch eine zweite Geschichte, warum Microsoft sich möglicherweise beteiligt hat. Es gab ja den Case, dass wieder einer der Vorwürfe, ihr habt bei uns kopiert, dass Microsoft in seine Videoplattform, die sie ja dann auch in ihr Produkt gepackt haben, möglicherweise Code oder Teile von Code aus QuickTime, dem Apple Videosystem, wie soll ich mal sagen,
entlehnt hätten haben können.
Ist schön, ja.
Und dieser Case war nie so richtig groß hochgekommen. Ist jedenfalls auch im Zuge der Wettbewerbsuntersuchungen nicht groß benannt worden, wohingegen ganz andere Cases wie Microsoft integriert einen Webbrowser oder ähnliches sehr, sehr großes Aufsehen nach sich gezogen haben und auch die Frage, wie die Musik der Media Player in Windows auftauchte und kostenfrei wurde und dann Real Networks mit einer Audio-Plattform runter aus dem Markt gedrängt hat, ist dieses Videothema nie hochgekocht. Und es ist gesettelt worden, nachdem diese 150 Millionen Summe investiert wurde. Man kann es also auch jedenfalls als ein Argument sehen, dass sich Microsoft auf die Art und Weise nicht nur den Wettbewerb erhalten, sondern auch noch ein in diesem Falle möglicherweise wirklich dann ultimativ bedrohliches Wettbewerbsverfahren vom Hals geschafft hat.
Ich glaube, man könnte auch viele Geschichten erzählen, die es darum gibt. Dann denkt man mal an Momente, wo es zusammenkommen mussten, Power-PC wieder, wo auch plötzlich wieder diese Intel, Microsoft und Apple-Welt zusammenkamen und nicht so gut funktionierte, aber egal. Es gibt, glaube ich, auch noch genug andere Abteilungen, über die wir noch reden könnten, aber irgendwann machen wir jetzt den Sack zu. Vielleicht gibt es zwei Dinge, die man noch zu den beiden Protagonisten, über die wir viel gesprochen haben, heute sagen muss. Ich glaube, dass Bill Gates in der Lage war, sich selbst, wenn er merkte, er ist auf dem Holzweg, zu korrigieren. Das hat er bei dem Thema Internet sehr deutlich gemacht und war dann in der Lage, auch eine Vision zu entwickeln, was das heißt, und diese Vision in die Firma hineinzutragen. Das kann man ihm, glaube ich, zurechnen. Und bei Apple, es gibt einen Film, den ich immer wieder Leuten da ans Herz lege, den man auch im Netz finden kann, der heißt Knowledge Navigator. Das ist ein Film, den hat Apple in Steve Jobs Zeit gemacht, der zeigt, wie kann eigentlich in Zukunft Information sein. Und da waren Dinge drin wie Information at your fingertips, da war das Netz drin, da war das Videoconferencing drin, da war KI drin, da war eigentlich alles drin, auf was wir heute in einer wirklich funktionierenden, zuverlässigen Form immer noch warten. Das ist ein Film, glaube ich, aus den, lass mich nicht lügen, Anfang 90er oder Mitte 80er sogar. Hannes, weißt du das noch?
Ich weiß es auch nicht aufs Jahr genau, aber ich würde es auch so um Mitte 90er taxieren.
Irgendwie so, ne?
Und also ich war auch sehr fasziniert damals. Wir haben es uns alle mit Begeisterung angeschaut. Ja. Ich sehe es heute ein bisschen skeptischer, weil die Welt ist zwar da, aber sie funktioniert nicht so unschuldig, wie sie in diesem Video war.
Das Unschuldige habe ich gar nicht erwähnt, da hast du völlig recht. In diesem Sinne sagen wir so, beide Seiten, beide Unternehmen, so sehr sie sich miteinander und auseinander gelebt haben, On-Off-Beziehung, wie Hannes so schön sagte, haben ganz erheblichen Einfluss auf das, was wir heute alle treiben, auf das, dass wir solche Schalten wie die heute einfach machen können, auf das, wie wir arbeiten, wie wir leben und ein Stück weit auch schon, wie wir denken, mit allen Vor- und Nachteilen, die es hat. Insofern vielen Dank an euch beide für diesen Gedankenaustausch bei diesem Special. Hat mir viel Freude gemacht und ich hoffe, wir können das bei anderer Gelegenheit mit einem anderen Thema wiederholen.
Das machen wir.
Danke für die Einladung.
Ja, danke.